Werkstatt-Stories. Handwerk trifft Design. Ein gemeinsamer Podcast von Kreatives Sachsen und dem Kompetenzzentrum Digitales Handwerk. Heute besuchen sich der Tischlermeister Axel Schuster aus Bautzen und Christian Zöllner, einer der Designer von The Constitute aus Dresden, gegenseitig in ihren Büros und Werkstätten, um herauszufinden, wie der andere arbeitet. Gibt es Parallelen? Gibt es Unterschiede? Und wo könnte eine Zusammenarbeit entstehen? Das finden wir heute heraus.
Also ich bin Axel Schuster, ich komme aus Bautzen, bin 38 Jahre und bin Tischlermeister, Inhaber einer Tischlerei. Also ich bin halt hier, um bei The Constitute mal reinzuschauen. Wir haben auch schon zusammen ein Projekt gemacht und will die Jungs heute auch mal besuchen. Ich stehe jetzt in dem Hinterhof und sehe schon mal die ersten 3D gedruckten Sachen hinter ein paar Pflanzkübeln. Und ist halt ein kleiner, netter Hinterhof in der Dresdner Neustadt. Ja, wir können reingehen.
Hallo.
Hallo. Ja, jetzt ist hier schöner Sandstein und wie ich es mir vorgestellt habe, sind hier schon die ersten Drucker am Machen. Die Jungs drucken gerade was 3D. Christian sehe ich schon an seiner Bibliothek.
Schön, dass du da bist, Axel. Hier, Bücher hast du schon erkannt, ne? Mhm. Kennst du? Studio, 2 Etagen. Mhm. Wir haben einmal hier, gibt es hier so unser Besprechungsraum, was ja eigentlich eine Küche ist, aber eigentlich ist es der Ort, wo wir sozusagen die großen Weltherrschaftsplan schmieden.
Lass uns doch mal in den nächsten Raum gehen.
Genau.
Ich bin gespannt, hier läuft der 3D-Drucker.
Man hört das, ne?
Ja.
Wenn du kommst, muss es sich auf jeden Fall muss sich was bewegen, so wie wenn wir dann zu dir fahren, dass da auf jeden Fall auch Leute wirklich arbeiten. Und das hast du denen aber auch gesagt. Ne?
Ja, ich habe gesagt, die müssen halt länger bleiben, damit irgendwie halt noch was passiert.
Genau, das ist halt ein Delta-Drucker. Also das ist der Unterschied zwischen einem normalen kartesischen 3D-Drucker, hängt der halt an diesen 3 aufrechten Laufriemen und in der Mitte hängt eben dieses Dreiecksaggregat, was sich in alle Richtungen verfahren lässt. Damit kann man sehr hoch drucken, im Gegensatz zu dem da drüben, der ein riesengroßer 3D-Drucker ist, aber der funktioniert eben mit so einer X- und Y-Verfahrung, also wie eine Portalfräse.
Wir haben auch einen kleinen.
Ach geil, was sind die für
einen? Wir haben einen
AnyCubic,
ja. Seitdem wir mit euch zusammen das Projekt hatten, hat mich das interessiert und jetzt haben wir auch schon in verschiedenen Sachen eingesetzt.
Geil.
Wir haben so Halterungen für LED-Beleuchtungen damit gemacht.
Bei uns ist eben so, weil der so riesig ist, braucht er auch diese riesige Spule und das ist ja das Geile an dem 3D-Drucker. Wie du sagst, Halterungen drucken, dort wo die Spule drauf liegt, ist auch gleich 3D gedruckt. Diese Ablaufrolle sozusagen ist genau so sozusagen schon mitgedruckt. Also der Drucker druckt sich quasi selbst, das ist immer mein Lieblingsbild, was es davon gibt. 2017 haben Sebastian und ich und noch viele andere Leute angefangen, einen Doppeldeckerbus auszubauen zu einer fahrenden Digitalwerkstatt. Also in der es genauso klingt wie hier, wo 3D-Drucker laufen, wo gefräst wird, wo programmiert wird, wo gestaltet und gebastelt und gemacht wird. Und diesen Bus, dafür haben wir die Gelder akquiriert, das haben wir alles gemacht. Und dann war aber die Frage, okay, wir müssen den Innenausbau machen, dass das eben nicht mehr ein Tourbus ist, sondern ein Werkstattbus. Und da kommt Axel ins Spiel, weil Axel die Tischlerei hat, die sehr gute Tischlerei hat und die sehr guten Mitarbeiter hat. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir fahren den einfach zu dir und ihr messt den aus und nach unseren Plänen baut ihr das sozusagen um. Und das nach unseren Plänen ist ja immer so eine sehr monodirektionale Angelegenheit. Wir haben gesagt, so wäre es gut. Und dann seid ihr sozusagen rein und gesagt, naja, so wäre es besser. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her und dann haben wir diese Top-Lösung gemacht, dass das immer noch funktioniert.
Und wir haben dann so ein bisschen am Objekt angefangen, die Regale einzubauen, haben so ein bisschen geguckt, was braucht ihr. Und dann wurde der erste 3D-Drucker halt geliefert. Die ersten Modelle, die schon mal gedruckt wurden. Und da habe ich mich dann langsam mit beschäftigt, weil ich das echt super fand, was für Möglichkeiten waren. Auf jeden Fall war jemand vom Constitute in Bautzen und hat den 3D-Druck den Schülern gezeigt oder nahegelegt, was für Möglichkeiten sind. Und da habe ich mir das nochmal angeschaut und dann dachte ich, ey, sowas brauchen wir auch. Und dann gab es das halt relativ günstig jetzt schon im Internet zu kaufen. Haben uns das gekauft, haben so kleine Muster dafür gebaut, wussten am Anfang eigentlich gar nicht so richtig, wofür wir es brauchen. Aber dann ging das relativ schnell, dass wir dann kleine Halterungen gebaut haben, Sachen für Schlösser. Also ist schon ziemlich viel damit gemacht worden. Lass uns doch mal hochgehen. Ich bin gespannt,
was
mich
erwartet. Stroh.
natürlich habe ich sofort das große Regal gesehen mit den ganzen verschiedenen Sachen, die schon von The Constitute gemacht wurden. Also ich sehe, unten sind verschiedene Vasenformen. Das, glaube ich, war auch ein ziemlich großes Projekt von euch, was ihr da gemacht habt. Sind verschiedene Vasen, 3D gedruckt auch wieder mit einem Keramik. Ist das richtig?
Ja, genau. Sind mit dem Delta-Drucker, den wir unten gesehen haben, da kann man quasi ein Extrusionsaggregat einhängen, wo sozusagen Keramik vorgetrieben wird. Also so eine pastöse Keramikmasse und mit der kann man fast genauso drucken wie mit einem geschmolzenen Kunststoff.
Ja, dann habt ihr noch verschiedene Kopfformen gedruckt, 3D, sehe ich, mit einer 3D-Brille nochmal auf.
Es basiert eigentlich auf einer Arbeit von uns von 2012, 2013, wo wir schon mal so einen Helm gebaut haben, den haben wir aber sehr händisch gebaut, wo eine VR-Brille eingebaut war. Und das sozusagen eigentlich nochmal die Grundform, um jetzt an diesen neuen Helm weiterzuarbeiten. Und deswegen steht das da.
War das dieser Helm mit den zwei Kameras, exakt, die man abnehmen konnte, in die Hand nehmen konnte, was so ein bisschen, wo man fast verrückt geworden ist, wenn man die...
Stimmt, du hast das ausprobiert.
Ich habe es einmal ausprobiert. Also man setzt diesen Helm auf, hat drin eine Wiedergabe von zwei Kameras, die man in die Hand nehmen kann.
Also tatsächlich ist es so, dass diese VR-Brille, die da eingebaut ist, trennt ja den Sehtrichter in zwei Hälften auf. Also quasi wie so eine Art Sperre zwischen linken und rechtem Auge. Und das eine Kamerabild wird sozusagen auf das linke Auge und das andere Kamerabild auf das rechte Auge. Und wenn man die sozusagen eigentlich kongruent davor hält vors Gesicht, dann ist das alles okay. Sobald man aber die verdreht, die Dinger, da wird es verrückt.
Ja, und man kann sie auch tauschen, links und rechts oder so. Also das ist ziemlich abgefahren. Also
ja, oder hoch und runter. Also ja. Man kann sozusagen rumlaufen wie so ein Zwerg, wenn man die sich so an die Kniekehle hält, die Augen.
Eure Projekte sind ja eher so kunstbasierte Projekte schon oder Vorstufen von irgendwelchen Sachen dann?
Ja, wahrscheinlich ist es bei uns eher so, dass wir ja sehr experimentell arbeiten. Auf den ersten Blick könnte man denken, ja, wo ist denn hier der Anwendungsbezug? Und dann müsste ich auch zweimal nachdenken, wo der ist, und kann dann aber sagen, ja, unser Anwendungsbezug ist aber, dass wir die Impulse geben für zukünftige Anwendungen. Also wir experimentieren die Sachen aus, die sonst niemand macht. Also wir machen vielleicht auch erstmal ganz viel bewusst falsch, damit wir es später richtig machen können. Und zum Beispiel ist es eben bei diesen VR-Anwendungen so, und das finde ich total interessant, du setzt das richtig ein. Also du bist an der Stelle, wo du sagst, du nimmst die VR-Brille und baust die als Exhibition-Piece oder eben als interaktives Ausstellungsstück irgendwo ein und dann wird das verwendet. So, wir sind aber schon an der Stelle, wo wir sagen, okay, ja, das ist alles richtig gemacht, aber was kann man denn experimentell machen, um dann vielleicht in Zukunft in 3, 4, 5 Jahren andere Sachen damit zu machen? Und mit der Arbeit im Fabmobil, da haben wir ja sozusagen arbeiten wir mit den Kids ja auch mit VR und AR. Da ist es zum Beispiel so, dass wenn die sich einen Raum einrichten wollen, zum Beispiel ihr neues Schülerlabor, dann bauen die sich am Rechner ihre Möbel zusammen und ziehen die sich als 3D-Datei in so ein iPad rein und können die sich sozusagen Augmented Reality irgendwo hinstellen in dem Raum und können sich sagen, okay, ich stelle es dort in die Ecke und dann können die mit dem iPad da so rumlaufen und gucken, wie sich das anfühlt. Und das wäre ja zum Beispiel eine total tolle Idee.
Ja schon.
Genau, das gibt's ja schon eben.
Also man kann jetzt schon in ein Küchenstudio gehen oder in ein Badstudio gehen und mit der VR-Brille sich schon sein neues Bad da anschauen, wie das jetzt wird. Also solche Anwendungen gibt's ja schon und die sind ja auch nicht jetzt so ganz neu.
Eben, das wäre ein ganz klarer Anwendungskontext für diese Technologie. Aber eben, weil du sagst, das ist ja schon im Küchenstudio und das ist ja schon im Badstudio. Und dann denke ich mir so,
ja, dann müsst ihr halt noch eine Stufe weitergehen.
Eben, genau. Und das fordert uns halt heraus. Und das haben wir uns erarbeitet, diese Fähigkeit, das auch auszuhalten, immer da weit da vorne zu sein. Und wenn die Mutti fragt, was soll denn das alles? Dann zu sagen, ja, vertrau mal. Dann ist das einfach unsere Rolle, ich sag jetzt mal, vielleicht auch in diesem Game. Wie ist denn das eigentlich bei dir? Nutzt du das? Also wir hatten ja auch gerade über dieses Küchenstudio und dieses Badstudio, ich sag jetzt mal Tischlereistudio. Würde das bei dir auch Sinn machen?
Nee, bei uns nicht. Also bei uns ist ja wirklich so, wir haben einen Architekten, der hat schon einen genauen Plan, was er denn haben will. Der ist schon mit dem Museum abgestimmt. Es gab sozusagen eine Entwurfsphase, die ist jetzt schon zur Ausführungsphase gekommen. Vieles ergibt sich auch über Musterbauten. Also bei uns ist es relativ oft so, dass wir Sachen vorher in kleinerer Form, zwar 1:1, aber nicht in kompletter Größe schon mal als Muster produzieren, um halt verschiedene Materialstärken am Originalobjekt abzuwägen. Und ich glaube nicht, dass dann die VR-Brille das Ganze ersetzen könnte.
Nee.
Oder am Computer eine Zeichnung kann es auch nicht ersetzen. Also manches muss halt über Muster gebaut werden, um auch Fehler in der Konstruktion vorher zu erkennen, um zu sehen, okay, das geht oder das geht nicht. Also wir haben jetzt schon sehr viel hier gesehen, aber was macht ihr eigentlich?
Tatsächlich ist das eine gute Frage. Was wir machen? Wir machen ja tatsächlich sehr viel. Und vielleicht ist die einfachste Antwort, dass wir experimentelle Gestaltung mit oft digitalen Technologien machen. das ist das, was uns interessiert. Gestalten mit möglichst ungewöhnlichen und außergewöhnlichen Tools. Auf der einen Seite kann das eben 3D-Druck sein, das ist jetzt gar nicht mehr so außergewöhnlich, aber wir machen das schon seit 15 Jahren und deswegen würde ich sagen, haben wir da eine gewisse Tradition drin. Auf der anderen Seite arbeiten wir dann aber eben zum Beispiel mit Porzellan, aber mit Porzellan wird es dann für uns auch nur spannend, wenn man sagen kann, naja, vielleicht kann man das ja 3D drucken und wie geht das und dann machen wir das. Oder wir arbeiten in der Formerzeugung mit Bienen, also okay, wo wir sagen, okay, wir verstehen uns eben nicht mehr in dem Fall als Gestalter von Systemen, sondern wir setzen ein System auf und lassen das da drin sozusagen gestalten, in dem Fall von den Bienen. Und das ist eine Sache, also vielleicht nochmal zur Erklärung. Wir haben für das Projekt Human Being, das haben wir international gezeigt, also Originalhäuserwände in der Stadt, in Amsterdam, in Jerusalem, in Liverpool, in Madrid, in Helsinki, als kleine Miniaturbauten nachgebaut und haben in diese Bauten Bienen reingesetzt. Und die Bienen haben diese Fassade nachgebaut, das haben wir abgefilmt und dann wieder an die Originalfassade ranprojiziert. Und das ist dann immer sehr, sehr spannend, weil die Bienen ja machen, was sie wollen. Das ist sozusagen eigentlich unsere Aufgabe, ist dann gar nicht mehr so sehr das Gestalten und das Kreativsein, sondern eigentlich die Unwegsamkeiten dieses natürlichen Prozesses auszuhalten und zu gucken, jetzt ist aber irgendwie, jetzt sterben hier die Bienen, wir müssen irgendwas machen oder es ist zu warm oder es schimmelt oder irgendwas und dann muss man da immer eingreifen. Und dann eben über die Jahre haben wir festgestellt, wie wir dieses System so aufbauen, dass sowas eben nicht passiert. Und wir machen dann eigentlich auch nichts mehr. Ne, das läuft dann. Okay. Und vielleicht ist dieses Experimentelle
neben der
Tun mehr oder weniger das, womit wir uns hier die ganze Zeit beschäftigen. Und zusätzlich, muss man ja auch noch dazu sagen, sind wir ja an so verschiedenen Baustellen aktiv. Also wir haben eben neben der entwerferischen Praxis ja noch die gemeinnützige Tätigkeit. Das ist, wo wir mit dem Fettmobil durch die Lausitz fahren und dort 3D-Druck, Programmier, Gestaltungskurse direkt bei den Schulen und soziokulturellen Zentren vor Ort anbieten. Und Sebastian ist in der Hochschullehre tätig in Dresden und ich bin in der Hochschullehre tätig in Halle. Das bedeutet, die Zeit wird halt auch immer knapper. Deswegen machen wir auch sehr fokussiert das, was uns Freude macht. Also wo wir merken, okay, das interessiert uns. Da sehen wir einen intellektuellen oder gestalterischen Trigger, wo wir merken, okay, das wollen wir jetzt rauskriegen, wie das funktioniert, wie geht das? Eben wie jetzt eben mit dieser algorithmusbasierten Gestaltung oder eben wie funktioniert das jetzt mit einem keramischen 3D-Druckverfahren? Was kann man damit machen? Wie kann man das auch in einen Betrieb integrieren, der extrem manufakturiell und analog arbeitet? Ja. Und solche Herausforderungen nehmen wir dann an und das ist das, was wir tun.
Ach, seid nur ihr zwei?
Wir sind also Sebastian und ich als Gründungspartner und dann arbeiten wir vor allen Dingen mit einem Freelancer-Netzwerk. Eben dadurch, dass wir auch manchmal einfach nicht da sind, ist es immer blöd, wenn hier irgendwelche Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen sitzen und das haben wir auch festgestellt, das ist gar nicht die Art und Weise, wie wir Arbeit verstehen, sondern für jedes Projekt setzen wir ein neues Team auf aus unserem Netzwerk und mit denen arbeiten wir dann zusammen. Okay. Also das die schlauere Variante zumindest für uns. Lass doch mal zu dir rüberfahren in deine Hood und gucken, wie dein Laden so läuft. Bin ich ja sehr gespannt. War schon lange nicht mehr da.
Wir können uns das gerne alle mal zusammen anschauen.
Geil, los geht's. Wir sind jetzt hier bei dir angekommen in Bautzen auf dem Schmoler Weg in deiner schönen Werkstatt und wir gehen da jetzt mal rein, jetzt wird es laut.
Ja, genau, ich zeig dir mal alles. Also jetzt sind wir im hinteren Bereich unserer Werkstatt, wo wir lackieren und Platten zuschneiden. Und hier sind auch gerade zwei Mitarbeiter, die jetzt gerade eine Ausstellung vorbereiten.
Genau, stimmt, das kenne ich aus dem Baumarkt. Kann man nämlich sich Platten zusägen lassen. Genau. Und das blaue Zeug hier, also habt ihr auch hier lackiert oder was?
Ja, genau, das sind Vitrinen für die Hugenotten in Berlin. Das wird eine kleine Ausstellung machen.
Ich sehe Plattenmaterial. Ich sehe Plattenmaterial und ich sehe, nehme ich mal an, dass das Kleber ist, oder? Was ist das?
Das ist Lack.
Ja, also die Atmosphäre ist laut, die Atmosphäre ist eng und vollgestellt. Ach, ich finde es einfach geil. Ich finde es irgendwie, so muss eine Werkstatt sein. So geschäftig und Zeug und überall passiert was.
Bei uns aufgrund der Größe ist es halt auch ziemlich eng. Die Leute sind relativ dicht auf dicht und deswegen ist auch ein bisschen alles sehr vollgestellt.
Und jetzt gehen wir durch so eine schöne Tür mit so Fenstern einfach mal durch. Und ich habe ja schon mal reingeguckt, ich weiß, was da ist. Geh mal.
sind wir im Maschinenraum. Und hier wird gerade gesägt. Hier stehen verschiedene Kreissägen, eine große CNC und auch schon ein Teil einer Ausstellung, die bald nach Oslo geschickt werden soll.
Und das ist natürlich meine erste Fachfrage, ist das eine 2,5-Achse oder eine 3-Achse? Aber Axel sagt, das ist sogar 5-Achse. Wie willst du hier 5-Achse machen?
Nee, wir haben ein 5-Achse-Aggregat, also wir können die fünfte Achse imitieren.
Wie geht das?
Ach so, weil das ja, doch noch anschwenkbar ist.
Genau, das kannst du nochmal schwenken und da kannst du 5-Achse-Sägebearbeitung machen.
Ah, okay, aber du kannst nur sägen sozusagen.
Ja, ich könnte noch einen Fräser einbauen, aber da ist die Ansteuerung zu kompliziert.
Okay. Was ist das für ein Plattenmaß? 4x2?
50 mal 1,50
Meter. Fast. Hier gibt es noch mal eine Tür mit Glas, aber eine Schiebetür.
Nice. Das ist der Bankraum und hier wird mehr händisch gearbeitet. Also hier ist nicht ganz so viel Maschinenarbeit.
Das ist sehr romantisch. Ja. Wir sind eben schon wieder sehr junge und engagierte Menschen, die hämmern und die bauen. Ich nehme mal eine Vitrine zusammen, weil das ist so Glas. Da werden Holzstifte eingeschlagen. Da wird angezeichnet mit einem Stift.
Axel, wir sitzen hier im Backoffice und das ist total charmant. Ich kann hier rausgucken auf den Hof und ich sehe deine Werkstatt und sehe aber auch gleichzeitig so eine Art von, naja, vielleicht Kontrast oder Konflikt. Ich meine, du produzierst Ausstellungsmöbel für eigentlich die ganze Welt. Ich sag jetzt mal die ganze Welt. Ich weiß nicht, was ist denn das Weiteste?
Ist nicht ganz so weit. Das Weiteste wird jetzt Oslo sein.
Okay, na gut, das ist ja noch nicht mal EU. Ja. Das ist ja dann quasi schon mega international. Ja. Aber und gleichzeitig ist das aber ist ja noch sehr rudimentär, so von der Größe her. Und ja, ich frage mich halt, erzähl mal kurz, was ist das, wie ist das historisch gewachsen? Wie bist du hier eigentlich Herr des Hauses geworden?
Also ich habe das grundsätzlich von meinem Vater übernommen, der hier eine Möbeltischlei betrieben hat mit 4 Mitarbeitern. Und nach meiner Meisterausbildung haben wir dann durch einen Zufall im Bautzer Museum einen Empfangsbereich gebaut. Und der Architekt kam super mit uns klar und das war eigentlich ein Ausstellungsdesigner. Mhm. Und aufgrund dessen hat er uns dann ein paar Mal gefragt, ob wir nicht eine Ausstellung bauen können. Dann habe ich mit den 4 Leuten, kam so ein bisschen der Übergang. Mein Vater hat ein bisschen ruhiger gemacht und ich habe ein bisschen mehr gemacht. Und dann habe ich halt angefangen, Ausstellungen sukzessive zu bauen. Fand das auch super interessant, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und habe die Struktur, die wir hatten oder haben, noch ein bisschen versucht zu verbessern nach meiner Meisterausbildung. Habe halt eine CNC gekauft, habe in Zeichenprogramme investiert, also in so ein paar Basics, die ziemlich wichtig sind, um Sachen zu bauen. Habe jetzt vielleicht ins Bauliche nicht so weit gedacht, sondern habe halt mehr in Maschinen und Technik investiert. Und dadurch ist es immer mehr gewachsen. Wir haben eine Ausstellung mal gut gebaut, da ist der eine auf uns aufmerksam geworden, dann haben wir die andere mal gut gebaut und somit ist es ziemlich schnell gewachsen oder schnell, dass wir jetzt immer mehr im Bereich Ausstellungsbau halt tätig sind.
Ihr habt in Bautzen diese Ausstellung gebaut und seid da irgendwie mit den Architekten so ein bisschen, naja, habt ihr so mit denen gebondet, seid ein bisschen noch mit denen gewesen. Das ist ja auch nicht einfach. Das ist ja auch einfach nochmal, ich sag mal, ein Schlagberuf. Mit dem kann ja auch nicht gleich jeder sofort umgehen. Wie hast du das gelernt, eigentlich mit denen zu agieren, weil die ja nochmal anders sind, als was sich Endkunden, die ein Möbel wollen?
Ja, also ich bin halt auch ab und zu so, ich bin schon so designaffin und kann mir schon manche Sachen, denke ich zumindest, gut vorstellen und auch manche Ideen oder manche spezielle Sachen finde ich auch gut oder kann ich noch weiter vertiefen und dadurch habe ich eigentlich mit denen immer eine große Schnittstelle und komme meistens mit den meisten gut klar und weiß auch, was die wollen. Das ist vielleicht mein Vorteil auch, dass ich vielleicht auch nicht sofort sage, nee, das geht nicht, sondern ich überlege mir dann halt, wie geht das oder wie könnte man es produzieren, damit es eben geht. Und da sicherlich ist nicht jeder Prozess einfach und auch manchmal denkt man sich, oje, was tue ich mir da an, aber manchmal ist es eben auch einfach und geht gut, wenn man auf einer Ebene ist mit dem Architekten.
Was wollen die denn eigentlich? Na, du hast gerade gesagt, du kannst ungefähr verstehen, was die wollen, das würde mich schon mal interessieren.
Zum Beispiel sind so spezielle Materialitäten, die wollen nicht 0815 das haben, was jetzt was jeder liefert, sondern die wollen halt in manchen Punkten doch was Spezielles haben und da setze ich halt wieder an und sage, okay, wir können jetzt doch Alu verarbeiten, wir können jetzt doch Korian verarbeiten, wir können Plexiglas verarbeiten, was nicht jeder kann. Und da ist die Schnittstelle schon da, wo ich sage, okay, da können wir denen das liefern, was sie wollen.
Gibt es ein starkes Gefälle zwischen deinem Arbeitsvorbereiter in der digitalen Kompetenz und den, und ich sage jetzt mal, den ausführenden Kräften in der Werkstatt?
Denke ich schon, ja. Also das ist schon so, dass mein Arbeitsvorbereiter schon mehr mit digitalen Sachen zu tun hat. Also er beschäftigt sich auch mit dem 3D-Druck, sitzt den ganzen Tag eigentlich, zeichnet.
denkt sich Sachen ja aus und es ist ja dann wieder eine praktische Ausführung drüben in der Werkstatt, die stattfindet. Also das Digitale wird ja dann theoretisch umgesetzt, oder nicht theoretisch, sondern also praktisch umgesetzt. Das ist aber natürlich auch nicht immer konform miteinander. Also das, was man digital zeichnet oder erstellt, kann nicht immer gleich auch wieder praktisch gebaut werden.
Oh, und das finde ich ja das schön, dass du das sagst, weil das ist nämlich genau das, was ganz viele Leute in so einer, ich sag mal, in so einer Digitalisierungshektik vergessen, dass, ich sag immer, das Leben ist kein Internet. Genau. Also du, das ist ja nicht auf einen Klick jetzt plötzlich in der Welt, sondern das muss ja immer mit in einem Material gedacht werden. Und ein Material ist halt auch manchmal ein Arschloch. Also das will ich einfach, ne, dass du funktionierst und das will immer anders sein oder hat irgendwie, verzieht sich. Das muss ja ein, da braucht es ja immer noch diese händische Kompetenz.
Also nicht alles, was du am Bildschirm siehst und toll ist, ist dann im wirklichen Leben so zu produzieren oder ist dann auch so. Mhm. Sondern es ist, die Haptik ist vielleicht anders, die Form ist vielleicht nicht ganz so, wie man sich digital vorgestellt hat oder wie es zu sehen war. Und es geht vielleicht manches auch gar nicht so zu produzieren.
Mhm. Und musst du das oft den, ich sag mal, deinen Auftraggebern oder den MittelsmännerInnen irgendwie erklären, ey, das ist eine coole Idee, die ihr da habt, aber so, das wird mit dem 19er Multiplex, wird das nix?
Jein, also mein Anspruch ist schon, das so zu bauen, wie es gezeichnet oder grundsätzlich geplant ist, aber manchmal kommt der Moment, wo es halt nicht geht, also wo man wirklich sagt, hier müssen wir nochmal ein Umdenken stattfinden, hier müssen wir nochmal überlegen, wie können wir was lösen. Das ist schon, die Situationen entstehen schon und die sind auch nicht wenig, aber grundsätzlich ist unser Anspruch, das zu produzieren, was auch geplant ist. Vielleicht können wir es, manchmal verbessern wir es auch. Also manchmal ist im Prozess der Produktion oder im Prozess der Arbeitsvorbereitung kommen wir auf Gedanken, oder die, an die der Architekt oder der Planer nicht gedacht hat, wo wir dann Sachen manchmal auch verbessern. Manchmal verschlechtern wir auch Sachen, aber größtenteils versuchen wir halt mit unserem Wissen, mit Wissenstransfer, die Projekte doch besser zu machen.
Und wenn wir jetzt über die, ich sag mal, über die Vergangenheit gesprochen haben, du hast das übernommen von deinem Vater, du bist dabei, den, ich sag mal, den Laden auch in die Zukunft zu führen. Wo siehst du denn die Zukunft? Wo wird sich das denn hier hin entwickeln? Und welche Rolle spielen dabei, ich sag jetzt mal, digitale Tools?
Also ich denke schon, dass die digitalen Tools immer größer werden. Also es wird immer mehr automatisierte Prozesse geben. Es gibt's ja auch schon. Also ich meine, das Handwerk hinkt nur in dem Sinn nach, dass die Verfügbarkeit in kleiner Form nicht da ist von Maschinen. Also dass zum Beispiel, es gibt Plattenaufteilsägen, die sind vollautomatisch. Da steht einer davor, gibt die Maße ein, kann die Platten abstapeln, aber das ist halt nicht bezahlbar, noch nicht für das Handwerk. Also das dauert, denke ich, noch 3-4 Jahre, ehe das dann da ist. Aber dann werden die Prozesse immer mehr automatisiert. Dann wird es mehr Maschinenbediener geben, als es Handwerker gibt. Aber man braucht trotzdem noch die Handwerker, um die Sachen zusammenzufügen. Und die das Fachwissen überhaupt haben. Wie kann ich überhaupt was produzieren? Weil ich nur mit einem Knopfdruck kann ich keine Möbel bauen oder weiß ich nicht, was ich nehmen soll. Es müssen schon Leute mit Fachwissen sein. Aber die handwerkliche Fertigung wird immer weniger werden.
Lass doch noch mal kurz so in die Zukunft gucken. So, wo, wenn du sagst, okay, wir gucken mal auf Tischlerei Schuster in den nächsten 15 Jahren, was wäre cool?
Also cool wäre, wenn wir natürlich den Standort hier erweitern könnten, den Maschinenpark auch vergrößern könnten und ein bisschen mehr Automatisierung hätten. Also schon für die Leute eine körperliche Entlastung, nicht mehr so viel tragen müssten. Und wichtig wäre mir natürlich auch, dass diese Work-Life-Balance für die Mitarbeiter einfacher wäre. Also dass die halt sagen könnten, okay, wir machen vielleicht doch bloß, also ist ja die Zukunft, dass man vielleicht nur noch 4 Tage arbeitet statt 5 Tage. Ist natürlich schwierig bei Termindruck oder Einbauterminen und solchen Sachen, das wirklich so hinzukriegen. Und das in dem Handwerk auch noch. Aber dass es denen grundsätzlich, dass die es einfacher haben. Also dass es nicht nur körperlich schwere Arbeit ist, sondern auch, wo man sagt, okay, super, ich habe halt wieder Bock hinzugehen. Ja, also die haben die, denke ich mal, sonst würden sie auch nicht alle hierher kommen. Aber dass man schon so ein bisschen mehr auf die Leute noch mehr eingeht, auf die Mitarbeiter. Also dass die schon ein bisschen entspannter das Ganze haben. Ja.
Axel, jetzt, wo du ja uns besucht hast und ich jetzt hier bei dir war und wir ja eigentlich, ich finde, in Projekt zusammen durchgezogen haben. Ne? Ich meine, das Pepmobil hat viele Preise gewonnen und ist immer noch aktiv und leistet auch einen wichtigen Beitrag in der kulturellen Digitalbildung. Wo siehst denn du, ich sag jetzt mal, noch so eine Art Kooperationspotenzial? So, wo siehst du, ey, boah, da könnte ich eigentlich nochmal mit Boschi und Christian zusammenarbeiten?
Ich denke eher, dass wir uns irgendwie nochmal als Bindeglied nochmal zwischen dem Architekten, euch und uns sehe. Also, dass man vielleicht nochmal sagt, okay, die Sache können die gar nicht zeichnen, die können die gar nicht entwickeln. Mhm. Da braucht man noch kreativere. Also Leute, nicht kreative Leute, die sind ja auch schon kreativ, mhm, aber die vielleicht nochmal anderen Denkansatz bei manchen Sachen haben. Da sehe ich eher so einen Schnittpunkt oder eine Schnittmenge, die wir sicherlich nochmal haben werden.
Ja, na sicherlich, weil auch die Architekten und Architektinnen ja nochmal eine, die ticken ja nochmal anders, mhm, als Designer. Ne? Das genau. Ist also, die merkt man schon an den Tools, mit denen die arbeiten oder in den Skalen, in denen die, mhm, unterwegs sind. Und da viel mehr Planung, genau, Arbeit drin ist, als es bei uns vielleicht spielerisches Experiment ist. Genau. Aber im Endeffekt sind wir da ja noch in der Kommunikation mit dem Architekturteam und dann natürlich irgendwie wieder so in der Absprache hier vielleicht mit deinem Fräsarbeiter, genau, sagen, hier, guck mal, lass das mal mit einem Dreier schlicht alles machen und ne, alles grob schruppen.
Genau, so sehe ich es auch. Also, dass das so nochmal dazwischen geschalten ist.
Mhm. Gut. Axel, vielen Dank, dass du mir das hier alles gezeigt hast.
Sehr, ja, beeindruckend. Christian, ich freue mich, dass du da warst.
Werkstatt Stories, ein gemeinsamer Podcast von Kreatives Sachsen und dem Kompetenzzentrum Digitales Handwerk. Alle wichtigen Infos und Links findet ihr in den Shownotes.